Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Ein Glasauge, ein Herrenzimmer und ein Pariser Theater mit lauter halbnackt tanzenden Frauen. Ein Kaufmann, die Montanunion und eine Stiftung für kulturelle und historische Projekte im Rheinland. Eine Kindheit in Krefeld, eine Kindheit in Flandern und ein Dokumentarfilm, You and Germany. Und das waren jetzt drei Rätselsätze und jedes dieser Rätsel kann nur Achim Kohnejung auflösen. Dabei könnte ich über den Musiker, Filmemacher, Kabarettisten und wie soll ich sagen, Heimathistoriker oder historischer Familiendetektiv oder Hürtgenwald-Schlachtspezialist noch eine Menge anderer Rätsel stellen und eine Menge anderer Themen aufwerfen. Ganz ehrlich, selten ist es so schwer, in 2 Stunden ein wirkliches Bild des Gastes zu zeichnen, eines, in dem die zentralen Dinge seines Lebens auch wirklich erzählt werden können. Keine Ahnung, Achim Kohnejung, ob uns das heute gelingen kann. Wir versuchen das jetzt mal ganz unerschrocken. Deswegen herzlich willkommen, Achim Kohnejung. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Und wenn es gut geht, dann werden wir heute lachen und weinen. Also leben, das wäre mein Ziel für diese Sendung. 2 Stunden Leben. Am Mikrofon Angela Krumpen. In der Sendung Menschen zu Beginn der Fragebogen, heute mit Achim Kohnejung. Deswegen den Namen frage ich nicht, aber ansonsten Alter?
57.
Beruf?
Kabarettist.
Berufung?
Filmemacher.
Religion?
Evangelisch.
Wie gerne?
Sagen wir mal auf eine ganz bestimmte Art und Weise.
Gerne.
Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, aber ich habe auch eine sehr eigene Einstellung zur Religion.
Ohne meine Mutter Helga?
Wäre ich nicht auf der Welt.
Von meinem Vater Horst habe ich?
Sehr viel bekommen.
Mein Kaufmannsvater konnte seinen Künstlersohn Künstler sein lassen als?
Er hatte damit Schwierigkeiten, aber irgendwann, als die ersten Preise eintrudelten, war einverstanden.
Das Glasauge meines Großvaters war für mich?
Der Einstieg in die Arbeit als Historiker.
Vor meinem Großvater hatte ich so lange Angst, bis ich begriff,
was der Erste Weltkrieg in ihm ausgelöst hatte.
Mit 6 Jahren in der Grundschule in Flandern musste ich nicht nur Flämisch lernen, sondern auch lernen, dass
die Deutschen dort ziemlich viel böse Sachen angestellt hatten und alle mich anguckten und dann dachten, aha, so sieht ein Deutscher aus.
Wenn wir als Kinder am belgischen Strand Betonbrocken fanden, waren das
die gesprengten Reste von Atlantikwallbunkern.
Über den Krieg und wer Feind und wer Freund ist, habe ich in Belgien gelernt.
Da habe ich so viel gelernt, dass ich das nicht in einem halben Satz zusammenfassen kann.
Dann machen wir das gleich. Eine entwurzelte Kindheit hatte ich, weil
wir ständig umgezogen sind. Von Krefeld nach Siegen, von Siegen nach Antwerpen, von Antwerpen nach Siegen, von Siegen nach Krefeld. Und das habe ich dann auch sehr lange weitergemacht.
Die Schule war für mich
Nicht unbedingt die schönste Zeit meines Lebens.
Ein Studium habe ich nie in Erwägung gezogen, weil
Ich sehr früh mit der Musik angefangen habe und dann auch sehr früh beruflich Musik gemacht habe.
Musik war als Jugendlicher für mich?
Das Wichtigste zum Überleben.
Musik ist heute?
Immer noch der wichtigste Anker in Krisen.
Als Musiker wollte ich mit der Musik?
Menschen bewegen, das mache ich heute noch.
Eddie Elend musste auf die Bühne, damit?
Ich meinen Standpunkt in der Welt fand.
Kabarett kann?
Menschen bewegen, aber die Arbeit, die ich heute mache, kann sie noch mehr bewegen.
Die nächste Frage wäre, Kabarett kann nicht?
Kabarett kann nicht die Welt verändern, aber Ideen geben.
In Hamburg war das Leben?
Sehr toll, sehr aufregend, eine ganz neue Welt.
Meine Kabarettpreise bedeuten mir?
Einiges, aber nicht alles.
Nach Hamburg und Köln wollte ich in die Eifel ziehen, weil?
Ich einfach mal Abstand haben wollte von den aufregenden 20 Jahren in großen Städten. Wien gehört auch dazu. Und die Eifel wurde der Ort, an dem ich am längsten wohne in meinem Leben.
In der Eifel kann ich?
Ich sein.
In der Eifel kann ich nicht?
Kann ich nicht großspurig auftreten.
Der Hürtgenwald ist für mich?
Ein ganz, ganz wichtiges Thema, das mich über sehr lange Zeit begleitet hat und das ich nochmal sicherlich in meinem Leben auf einer nächsten Stufe, auf einer höheren Stufe nochmal bearbeiten werde.
Die Schlacht vom Hürtgenwald ist für mich
ein sehr grausames Ereignis, das viele Menschen traumatisiert hatten, das bis heute nicht den Stellenwert in der geschichtlichen Betrachtung des Zweiten Weltkrieges in Deutschland hat.
Die Schlacht vom Hürtgenwald war für Ernest Hemingway
ein dramatisches Erlebnis, denn er fuhr sehr illusioniert nach Paris zurück und den großen Roman über den Zweiten Weltkrieg, den er ja unbedingt schreiben wollte, den hat er nie hingekriegt.
64.000 Menschen sind im Hürtgenwald gestorben. Für den Wald bedeutet das?
Einspruch, das ist eben eines der zentralen Mythen. Man redet auch von 68.000. Das können wir vielleicht später nochmal besprechen. Okay. Das wäre etwas ausführlich, wie ist die Zahl entstanden. Der Wald selber, aber das ist vielleicht nochmal interessant, der Wald selber wurde nach dem Krieg zerstört, also 1947 durch einen großen Waldbrand. Und dieses Bild der abgebrannten Baumstämme, die an Verdun erinnerten und an Flanders Fields, die haben das Bild des Hürtgenwalds geprägt, aber in Wirklichkeit ist dieser abgebrannte Wald ein Geschehnis nach oder ein Folgegeschehnis der Kämpfe.
Den Dokumentarfilm You Enter Germany musste ich machen, weil?
Ich habe darin eine Menge Trauer verarbeitet, die ich persönlich erfahren habe durch den Tod meines Vaters, meines Schwiegervaters. Und ich habe den Film gemacht, weil es noch keinen gab über den Hürtgenwald.
Die Plätze, an denen mein Großvater gekämpft hat, wollte ich aufsuchen, um?
Zu erfahren, woher seine Traumatisierung kam, die ich als Kind ja gespürt habe und gesehen habe.
Krieg ist für mich?
Das Schlimmste, was es gibt. Krieg heißt Töten, Krieg heißt Tod, Krieg heißt unendliches Leid.
Frieden geht in meinen Augen nur, wenn?
Man die Menschen darüber aufklärt, was Krieg ist.
Mit der Stiftung wollte mein Vater?
Eine Möglichkeit schaffen, eine Plattform schaffen, europäische Friedensarbeit zu leisten in der Grenzregion.
Mit der Arbeit in der Stiftung will ich?
Das Gleiche tun, das die Nämliche umsetzen.
Jürgen Becker hat den Stiftungspreis bekommen, weil?
Ja, mit Martin Stankowski, mit dem ich auch wieder eine Tour mache nächste Woche, diese Arbeit auch macht.
Acht mir sehr nahestehende Menschen in 7 Jahren begraben zu müssen, heißt?
Eine ganz schlimme Erfahrung.
Der Tod ist für mich?
Etwas sehr Nahes, ein permanenter Umgang mit dem Thema Tod und deswegen schließt sich da der Kreis wieder zu der Verarbeitung mit Krieg. Ich finde es mittlerweile, also ich versuche etwas zu machen, dass ich den Krieg über die Toten erzähle und nicht über die Überlebenden und versuche den Toten eine Stimme zu geben.
Letzte Frage, Gott ist?
Allgegenwärtig.
Domradio, die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist der Musiker, Kabarettist und Filmemacher Achim Kohnijung. Anfangen will ich aber weder mit dem Musiker noch mit dem Kabarettisten oder dem Filmemacher, sondern mit dem, ich nenne den mal den historischen Familiendetektiv. Sie wollten immer herausfinden, was Ihr Großvater eigentlich wirklich erlebt hat im Ersten Weltkrieg. Und ein Weg, Ihrem Großvater und den beiden Kriegen überhaupt näher zu kommen, war es für Sie, die Orte, also die Schlachtfelder aufzusuchen. Dabei haben Sie auf einem dieser Schlachtfelder die Spuren Ihres Großvaters suchend auf sehr geheimnisvolle Weise jemanden getroffen, dessen Großvater auf der anderen Seite gestanden hat. Wie geht diese Geschichte?
Ja, das war wirklich verrückt und ich sage ja immer, ich bin kein Esoteriker. Also ich muss einfach sagen, durch einen großen Zufall habe ich den Auszug der Stammakte von meinem Großvater gefunden. Normalerweise sind diese Akten eigentlich alle verbrannt im Frühjahr 45, das Reichsarchiv ist ja abgebrannt. Er hatte sich aber eine Abschrift machen lassen und die hat meine Mutter bei Aufräumarbeiten gefunden, sodass ich also minutiös jeden Tag seiner militärischen Laufbahn im Ersten Weltkrieg, seine Verwundungen, in welchem Krankenhaus er war und so weiter, er ist dreimal schwer verwundet worden, das konnte ich alles nachvollziehen. Ein Teil der Orte, an denen er gekämpft hat, die habe ich besucht, aber den Großteil, da war ich noch nicht, das ist momentan im Krisengebiet, nämlich das ist in der Ukraine und in Transnistrien oder wie das alles heißt, das sind Orte, die habe ich erst gar nicht gefunden und da habe ich mir die immer habe ich die gegoogelt und so weiter und dann habe ich plötzlich festgestellt, ja, die heißen heute alle anders, aber damals, wo er gekämpft hat, nämlich in Galizien, Bukowina, in den Karpaten, in Transsilvanien, ja, das war alles Österreich-Ungarn. Und dann waren sie zwischendurch, wenn sie schwere Verluste hatten, wurden sie in den Westen geschickt, in eine Ruhestellung. Und zwar auf den Hartmannsweiler Kopf. Das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde, Jungs, ihr habt in Stalingrad große Verluste gehabt, fahrt mal in die Normandie. Ja. Und das andere war der Chemin de Dames. Und da bin ich hingefahren und ich habe dann rausgefunden, wo seine Stellung war. Und ich habe die auch gefunden. Das war ein Dorf namens A. Und dieses Dorf gibt es nicht mehr. Es ist eines der vielen Village détruit, also der zerstörten Dörfer. In dieser Kampfregion oder in diesen Kampfregionen in Frankreich wurden sehr oft nur eins von vier Dörfern überhaupt wieder aufgebaut, weil es so zerstört war. Und viele Teile der Landschaft wurden in rote Zonen eingeteilt. Die kann man bis heute nicht betreten, weil das voller Gasmunition und voller Munition ist. Am nächsten Tag war ich auf der Rückfahrt und war an einem rekonstruierten Schützengraben. Ein alter Mann kommt und er fragt mich, was machen Sie hier? Und ich habe gesagt, ja, ich bin auf den Spur meines Großvaters. Der hat hier gekämpft, ein Stückchen weiter. Da war der auch nur für 3 Wochen, nämlich am Chemin de Dame. Und dann sagte der 90 Jahre alte Mann, der war 90, mein Vater war auch am Chemin de Dame. Und da sagte ich, ja, mein Großvater war in einem Jägerbataillon. Dann sagte er, oui, mon père était dans un bataillon de chasseurs. Also er war auch in einem französischen Jägerbataillon. Dann habe ich gesagt, ja, er war dort in einem kleinen Dorf in A im April 1917. Und er sagte, ja, mein Vater war auch gegenüber von A im April 1917. Und da haben wir also beide herausgefunden, dass sein Vater und mein Großvater versucht haben, sich über Wochen in einem Umfeld von nur wenigen 1000 Metern, vielleicht auch 500 Metern lagen die gegenüber, versucht haben, sich umzubringen. Und dann hat der alte Mann zu mir gesagt, wir sollten jetzt mal zu ihm gehen und Kaffee trinken. Und dann sind wir dahin und das war dann sehr interessant, weil der wohnt dort sein ganzes Leben. Das ist, er selber lebt an der Main de Massige, am Kanonenberg in der Champagne, also etwas weiter weg vom Chemin de Dame. Und er hat Zeit seines Lebens, alles, was er gefunden hat, gesammelt und er hat dann die Scheune aufgemacht oder Scheunen. Das war also sowas von verrückt, das war alles voll. Auch Kuriositäten und dann hat er gesagt, ach, schauen Sie mal hier, diese Mundharmonika, die habe ich erst letzte Woche gefunden, im Schlamm. Dann hat er die rausgeholt, war eine deutsche Honer von einem deutschen Soldaten, 90 Jahre, 100 Jahre alt und es ging sogar noch ein Ton. Das fand ich sehr berührend.
Das hat, also Sie haben ja betont, Sie sind kein Esoteriker, also Sie glauben jetzt, es war irgendein Zufall oder was auch immer, Sie glauben, es ist mir ganz egal. Das ist ja eine unfassliche Begegnung. Also wenn die Ahnen sich gegenüberstehen und aber zusammen Kaffee trinken und Sie haben alles gesammelt und er hat alles gesammelt und Sie waren jetzt nicht verabredet, das war ja einfach, auf dem Schlachtfeld ist es halt passiert.
Ja, das war schon verrückt, aber ich glaube eben, dass es nicht unbedingt esoterisch ist. Deswegen hätte ich mich nicht damit auseinandergesetzt, wäre ich nicht da gewesen. Hätte ich nicht gewusst, wo mein Großvater war, hätte ich ihm auf die Frage, oder hätte ich ihm es ja nicht erzählen können. Also das ist schon der Punkt, da sind zwei Leute, die sich damit auseinandersetzen und die treffen sich. Ich habe gerade eine andere Geschichte erlebt. Ich war im Hürtgenwald und ich habe dort einen Amerikaner getroffen, dessen Onkel haben die erst vor wenigen Jahren in Schmidt bei Bauarbeiten gefunden.
Und also die Leiche von dem Onkel?
Ja, natürlich, also die sterblichen Überreste. Ne? Aber ziemlich viel war da noch vorhanden. Der lag nur 20 Zentimeter unterm Boden. Auch 65 Jahre. Und er war jetzt da und wir arbeiten jetzt zusammen und er möchte... man hat sich da sehr mit auseinandergesetzt und jetzt wir sind Freunde geworden. Das heißt, also der Krieg, ja, sein toter Onkel, der 65 Jahre vermisst war, hat uns jetzt zusammengebracht. Über eine Distanz von 6000 Kilometern.
Also sie schaffen irgendwie ein Netzwerk von den Nachkommen der Überlebenden, aber der Teilnehmenden des Krieges und gemeinsam arbeiten sie daran, dass es das möglichst nicht mehr gibt. So verstehe ich sie jedenfalls. Dieser Großvater, den sie da auf dem Schlachtfeld gesucht haben, hatte ein Glasauge, was ihnen sehr viel Angst eingejagt hat, als sie noch ganz klein waren. Vielleicht wäre es später weniger Angst gewesen, wenn die Erwachsenen mit ihnen geredet hätten darüber, woher dieses Glasauge kam, wovon sie nicht erzählt haben. Und das, was sie nicht erzählt haben, das erzählen wir gleich nach den Nachrichten. Im Domradio in der Sendung Menschen ist heute unser Gast Achim Kohnjung. Er ist Musiker, er ist Filmemacher, er ist Kabarettist und in Krefeld geboren. Und da wohnte auch sein Großvater. Achim Kohnjung, der hat ihnen große Angst eingejagt mit seinem Glasauge und dem, dass er sich dauernd ins Herrenzimmer einsperrte. Wenn Sie von heute gucken, was hat Sie damals eigentlich so geängstigt?
Naja, erstmal dieses Glasauge selber ist ja schon ein ungewohnter Blick. Ich meine, er war im Prinzip einer dieser zerstörten Menschen durch den Ersten Weltkrieg. Heute weiß ich ja, dass er 3-mal schwer verwundet wurde. Also das heißt schwer verwundet, 8 Wochen Lazarett und dann ein halbes Jahr Genesungszeit ist schon ziemlich heftig. wobei die Genesung hat er in der Kaserne verbracht. Dann ist er wieder an die Front geschickt worden. Also 15 ist er verwundet worden in Galizien. 1916 bei der Brusilo-Offensive, das war die blutigste Schlacht des Ersten Weltkrieges überhaupt. Kennt man gar nicht, aber viel verlustreicher als Verdun und die Somme. Und 1917 ist er verwundet worden oberhalb von Venedig. Da hat er sein rechtes Auge verloren und sein rechtes Gehör. Und das hat ihn, sag ich mal, da war er ein halbes Jahr lang in Lazaretten, unter anderem Augenkliniken und so. Ja, und ich habe mich natürlich früher als Kind gefragt, wo kommt das her? Und dann hat man mir gesagt, das kommt eben vom Krieg. Ja, wie man halt mit 3-, 4-Jährigen oder 4-Jährigen eben umgeht. Und der Krieg, das war für mich auch ein ganz klares Bild, nämlich das waren die leeren Fensterhöhlen des Nachbarhauses in Krefeld, das eine ausgebrannte Ruine war. Und dann habe ich immer gefragt, aha, von dem Krieg. Ne? Und dann irgendwann habe ich aber erst später erfahren, es gab 2 Kriege, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Und wie ich heute weiß, konnte mein Großvater ab und zu sehr charmant werden, gegenüber seinen Schwiegertöchtern und von seinen Heldentaten erzählen, aber uns Kindern gegenüber war er sehr verschlossen. Und er hatte eben ein Herrenzimmer, das hatte man damals. Und das war mehr so eine Art Unterstand. Da hat er sich wirklich drin verkrochen und verschanzt. Und dann hat er abends dann getrunken und hat auf den Kaiser geschimpft, weil der Kaiser war in seinen Augen dafür verantwortlich, dass seine Schönheit und seine Jugend weg war. Man muss sich auch vorstellen, er ist mit 18 in den Krieg und 4 Jahre später kam er raus und war ein Krüppel. Ja, der Kronprinz war der nächste in der Reihe, der dann ganz schlimm war. Und dann hat er sicherlich abends dann, er hatte einen Tififon, das war so eine Art, das war so Zelluloid, Endlosband, frühe Form von Kassette, aber nicht Magnetband, sondern Zelluloidband, das nannte sich Tififon. Und da hatte er dann also alle möglichen Marschmusiken von A bis Z und dann saß er da drin, dann so wie Opa Hoppenstedt, aber eigentlich sehr brutal und traurig, weil er focht die ganzen Schlachten des Ersten Weltkriegs nochmal neu aus für sich und dann waren die alle siegreich, aber nur in seiner Fantasie.
Also Sie haben Anschauungsmaterial bekommen, also Sie, als Kind haben Sie was erlebt, aber Sie haben keine Antworten bekommen. Das ist ja etwas, was sich erstens ziemlich lange in Ihrem Leben nicht ändern sollte. Sie haben alles Mögliche probiert, um diese Antworten zu kriegen, unter anderem in Paris.
Ja.
Aber Sie haben die, ganz am Ende haben Sie Ansätze von Antworten bekommen. Und ich frage deswegen danach, weil das ja etwas ist, was Sie mit Ihrer ganzen Generation verbindet, dass es darauf keine Antworten gab. Wie hat das damals auf Sie gewirkt, auf Sie und Ihre Generation?
Ja, das war ja der Grund, warum wir auch angefangen haben nachzuforschen. Das ist ja die Zeit, in der als Alternative zu den Geschichtsvereinen die Geschichtswerkstätten entstanden sind. Und also ich fand es eben ganz schlimm, auf so viele Fragen überhaupt gar keine Antwort zu bekommen. Es ist immer abgeblockt worden. Ich bin mit meinem, Sie haben es ja schon angesprochen, mit meinem Vater nach Paris gefahren, immer einmal im Jahr, weil mein Vater hat seine ganze frühe Zeit nach der Lehre in Paris verbracht, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war für ihn eine ungeheure Erfahrung. Und auf diesen Reisen habe ich also wirklich ihn mit bohrenden Fragen konfrontiert und hat mir immer nur ausweichende Antworten gegeben. Und heute weiß ich, dass mein Vater hat bei den Deutschen Edelstahlwerken in Krefeld angefangen und hat dort seine Lehre gemacht als Kaufmann. Und er war aber kein Nobody, weil sein Vater, mein Großvater, der Mann mit dem Glasauge, der war Bilanzbuchhalter davon. Und das hat mein Vater mir verschwiegen. Bis zu seinem Tod hat er das mir verschwiegen, als mein Vater tot war. Da hat mir das sein älterer Bruder dann erzählt, als wenn das ein Geheimnis gewesen wäre. Und ich habe das nicht verstanden, was daran jetzt so schlimm gewesen sein soll. Mein Vater hatte zu seinem Vater ein sehr, sehr gespanntes Verhältnis. Und das lag vielleicht auch wiederum mit den Traumatisierungen zusammen.
Wenn Sie heute so angucken, was Ihre Arbeitsgebiete sind und es ist ja ein großes Thema, was Sie in ganz unterschiedliche Medien gießen, ist der Krieg so ein beherrschendes Thema für Sie geworden, weil es damals keine Antworten gab?
Ja, und ich glaube, weil wir uns heute erst darüber bewusst geworden sind, inwieweit der Krieg über viele Generationen wirkt. Ich meine, die Frau Bode hat da ja...
Sabine Bode,
ja. Ich habe jetzt Frau gesagt, wenn mir der Vorname nicht einfiel. Die hat ja da ganz hervorragende Bücher drüber geschrieben. Ich habe sie auch mal kurz kennengelernt, weil sie mal auf Natur war im Hörgenwald. Und ich glaube, also ich merke das bei mir, wie viele Übertragungen stattgefunden haben, sowohl aus dem Zweiten Weltkrieg, das ist ja naheliegende, aber noch mehr sogar aus dem Ersten Weltkrieg. Wenn wir die Zeit haben, möchte ich jetzt ganz kurz beschreiben, was mir passiert ist.
Ja.
Ich beschäftige mich mit dem Hürkenwald sehr lange schon und ich war jetzt auf den Spuren meines Großvaters und ich war auf dem Hartmannsweiler Kopf in den Vogesen. Dort wird der Bundespräsident am 3. August eine große Begegnung haben mit Monsieur Hollande. In Erinnerung an 100 Jahre Erster Weltkrieg. Und da war ich oben und dann kam plötzlich ein Nebel auf und diese Fichtenwälder da oben. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, meine, ja auch Faszination, man braucht ja auch eine Faszination, um etwas zu machen. Meine Faszination für das Thema Hürkenwald hat mit den Bildern zu tun meines Großvaters. Das sind die Wälder, vergleichbar, in denen er gekämpft hat, aber im Ersten Weltkrieg. Vogesen, Karpaten, Transsilvanien, das sind alles solche Wälder. Mhm. Das ist mir da oben plötzlich klar geworden. Da hat, also weil ich wusste, das ist ein authentischer Ort. Hier, wo ich bin, dort war er. Ich habe einen, da lief ein Guide rum, also ein Guide mit einer Schulklasse. Und dann habe ich den gefragt, ach, darf ich mal kurz fragen, wo ist denn hier der Abschnitt Jägertanne? Da sind ihm fast die Augen ausgefallen, weil er sagte, woher weiß hier ein Deutscher mit 57, wo der Abschnitt, was wollen Sie denn da und woher kennen Sie das? Und dann habe ich gesagt, ja, mein Großvater war hier. Ja, das ist da unten. Ne? Und dann bin ich da hingegangen. Ja, und da war das so, hier war mein Großvater vor etwa 100 Jahren und jetzt bin ich hier und da gab es eine Verbindung, es gab eine Übertragung. Und die Übertragung hat sehr vielschichtig stattgefunden und dieses Thema eben, Übertragung von Traumatisierung, das ist sehr wichtig für mich. Das ist ein ganz zentrales Thema.
Das ist das, was man intergenerative Traumata nennt. Also, aber nicht nur Traumata, sondern auch Themen dann werden dann transferiert offensichtlich. Ne? Also Bilder und Themen. Sie leben heute in der Eifel. Das klingt bodenständig. Dabei waren Sie genau das nie, bodenständig verwurzelt. Im Gegenteil, Sie gehörten nirgends hin. Denn mit einem Umzug nach Flandern war es in ihrer Kindheit nicht getan. Aber das erzählen wir gleich. Achim Kohnejung, unser Gast heute im Domradio in der Sendung Menschen. Die Karriere ihres Vaters war schuld, dass sie eigentlich nie richtig Wurzeln schlagen konnten. Krefeld, Flandern, Siegen, Antwerpen, wieder Krefeld. Und dann sollten sie wieder losziehen, wenn ihre Mutter nicht Einspruch erhoben hätte und gesagt hat, so, jetzt ist mal Schluss, der Junge bleibt hier. War das gut für Sie?
Ja, ich denke schon. Irgendwann war es ganz wichtig, vor allen Dingen in dem Moment, wo die Pubertät losging, einfach mal das Gefühl zu haben, dass man hier eine Heimat hat. Ich habe aber trotzdem bis heute zu meiner Geburtsstadt Krefeld nie so das richtige heimatliche Gefühl wie andere, die da aufgewachsen sind. Das fehlt mir einfach, weil das ist mir jetzt gerade in den letzten Monaten ist mir das sehr klar geworden. Es gibt da auch ich habe da auch heute noch Probleme mit, was Freundschaften betrifft. Bin da immer ein bisschen vorsichtig, ne, weil ich habe keine Freunde vor einer gewissen Zeit, weil ich die immer wieder verloren habe.
Wie so ein Diplomatenkind, so ein bisschen.
Oder Zirkuskind oder wie auch immer. Ja. Ja. Und ja, gut, ich meine, es war eben damals so, ich habe auch andere Sachen dadurch gelernt.
Sie hatten vielleicht dadurch auch keine Ahnung, wenig Interesse an der Schule. Ihre erste Schule war ja auf Flämisch, aber viel Interesse an der Musik. Und Sie sind, so steht es überall, schon mit 14 Jahren als Jazzpianist aufgetreten. Wenn ich mir jetzt als Mama vorstelle, dass mein 14-Jähriger abends als Barpianist in Jazz- und Blueskneipen geht, dann wird mir irgendwie mulmig. Und wir sind überhaupt nicht in den 60er Jahren jetzt. Ne? So, wie muss ich mir das vorstellen? Wie kam das?
Ja, ich denke mal, um den Bogen zu verhindern zu machen, die Musik war meine Heimat. Ja, und ich habe sehr früh angefangen zu improvisieren und ich habe dann tatsächlich, also mit 14 waren die ersten Auftritte, aber mit 15 habe ich dann tatsächlich abends im Jazzkeller gespielt und das war irgendwie auch eine lustige Geschichte, weil ab 10 Uhr durfte ich ja eigentlich gar nicht mehr da sein. Und dann haben sich die Bläser immer um das Klavier herum formiert, falls mal irgendwie die Polizei reinkommt, dass sie mich dann da nicht sehen. Und ich hatte dann immer auch so einen Hut, habe mir noch so ein Schnurrbart angemalt, dass es irgendwie nicht auffällt. Das war schon eine ganz verrückte Zeit und ich hatte dann auch meine erste Band und die Musik war wirklich sowas wie meine Heimat, muss ich wirklich
was
sagen.
Was denn in der Musik?
Bitte?
Was denn in der Musik? Das sagt sich so, die Musik war meine Heimat, aber was denn da dran?
Ja, also das Gefühl, sich ausdrücken zu können, auch eine Bestätigung zu bekommen, ich habe ja eben noch nicht alleine aufgetreten, sondern ich bin ja in Bands aufgetreten. Das heißt, da hat man dann auch einmal Freunde und war auch Fans vielleicht. Und ich habe ja dann aus der Musik heraus das Kabarett entwickelt, indem ich dann angefangen habe, deutsche Texte zu schreiben auf die Musik. Und dann kamen die verbindenden Elemente zwischen den einzelnen Liedern. Und schon war ich dann bei Eddie Elend, meiner ersten Kabarett-Show. Aber das ist dann etwas
genau,
später
das
gewesen.
Genau, das Kabarett kommt in der zweiten Stunde. Wie aus dem Jazz das Kabarett kam, das erzählen wir in der zweiten Stunde. Ich stelle mir das nicht leicht vor für Eltern, Kaufmannseltern, die auch, der Vater macht Karriere, wenn der Sohn Jazzmusiker werden will und nicht mal in Erwägung zieht zu studieren. So richtig Spaß hat das ihren Eltern nicht gemacht, oder?
Meinem Vater hat das nicht so viel Spaß gemacht. Nein. Der hat aber schon sehr früh gesagt, du wirst mal meine Firma schon mal nicht übernehmen, du hängst ja nur an dem Klavier, da, das sehe ich doch schon. Also da war er immer ein bisschen skeptisch. Das hat sehr lange gedauert auch, bis er das akzeptiert hat, als dann der Deutsche Kleinkunstpreis, Deutsche Kabarettpreis kam und so. Da war er dann natürlich mit stolz geschwellter Vaterbrust bei der Verleihung
dabei. Der
es
immer schon gewusst hat?
Ja, also doch, doch. Also das Interessante ist ja, mein Vater ist zum Schluss sehr, sehr krank geworden und möchte da vielleicht, das wäre mir sehr wichtig, das hier zu sagen. Es war so, ich kam ins Krankenhaus und der Arzt sagte, Ihr Vater hat noch 2 Wochen zu leben. Nutzen Sie die Zeit. Ich habe das gemacht, aus diesen 2 Wochen wurden 3 Jahre und in diesen 3 Jahren habe ich ihn also ganz, ganz oft gesehen. Das war nicht immer einfach, weil er wusste teilweise nicht mehr, wer ich war. Und dann war er wieder ganz klar in seinem Kopf. Und da hat er erstmal plötzlich gespürt, wen er da als Sohn hat. Und ich habe ihn als Vater erst richtig kennengelernt, weil in meiner Jugend war er meistens nicht da, weil er dann ja in Antwerpen wieder war. Und das war also diese Zeit der 3 Jahre, ihn da zu unterstützen, in seiner Krankheit zu pflegen, bei ihm zu sein, war ganz, 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 ganz wichtig. War eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben.
Es klingt so, als hätten sie sich da als Vater und Sohn erst entdeckt.
Ja, ist so. Wir sind wirklich dann als Freunde, wir waren dann Freunde, der letzte Tag in seinem, wo wir uns gesehen haben, war wenige Tage, das war auf Karneval. Und meine Mutter ist immer sehr praktisch, die hat dann gesagt, ach, wenn du jetzt da bist, dann kann ich ja mal einkaufen gehen, dann habt ihr euch 2 da alleine. Und dann war die kaum aus der Tür raus und hat gesagt, für dich stehe ich auf. Also aufgestanden, hat sich auf die Bettkante gesetzt. Wir haben uns 2 Stunden total intensiv unterhalten. Und er hat mir da einige Schlüssel gegeben zu der Geschichte meines Großvaters. Das war ganz verrückt. Und dann hat man es verabredet für nach Karneval. Und am Aschermittwoch morgens um 6 Uhr ist er gestorben. Und das war aber so, dass er sich da in diesem Gespräch ein paar Tage vor regelrecht von mir verabschiedet hatte.
Auf Ihren Vater kommen wir zurück in der zweiten Stunde, schon alleine wegen der Kone-Jung-Stiftung. Aber wir erzählen auch, wie aus dem Jazz das Kabarett geworden ist. Und vorher hören wir etwas über Georges Villa-Bua.
Obwohl nun schon der Notenaustausch zwischen Österreich, Serbien, Russland, Frankreich, Deutschland hin und her ging, sahen meine Eltern, wie die meisten anderen Leute, keinen Grund, daheim zu bleiben oder über die Weltlage besorgt zu sein. Wilhelm II., so hieß es, werde zwischen den Österreichern und seinem lieben Niki, wie er den ihm verwandten Zaren Nikolaus von Russland angeblich zu nennen pflegte, vermitteln. Was er und seine Minister wohl auch zunächst versuchten und es nicht zum Krieg kommen lassen. Er sei und bleibe Friedenskaiser. Unser stehendes Heer war so ein schönes, adrettes Friedensspielzeug für Paraden, Regatten, Geburtstagsfeiern und das gesellschaftliche Leben. Die alldeutsche Kriegspartei war klein und unpopulär. Man fühlte sich gesichert in einer Welt des Fortschritts, der Zivilisation, der Humanität. Man spürte kein Rieseln im Gemäuer, hörte kein Knistern im Gebälk, man sah kein Wetterleuchten. So gab man sich während der ersten 2 Wochen unbekümmert der guten Ferienlaune hin in dem schönen Badeort Domburg auf der Insel Walcheren, wo der buschige Wald bis fast zu den Nordseedünen wächst. Karl Zuckmeier, als wär's ein Stück von mir.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Achim Kone-Jung, Musiker, Kabarettist und Filmemacher. Zuckmeier haben Sie uns mitgebracht, der aus so einer Sommerfrische da erzählt, Domburg, Walcheren, also alle, die hier im Westen wohnen, die machen da auch immer Urlaub. Eigentlich ging es ja um Beginn vom Ersten Weltkrieg. Warum haben Sie uns diesen Zuckmeier-Text mitgebracht?
Ja, weil er genau beschreibt, erstmal eine Situation, die genau heute vor 100 Jahren war. Ja. Und zeigt, Also es ist was dran an diesem Hineinschlittern. Ja?
Der Friedenskaiser.
Ja, der Friedenskaiser. Man fühlt sich sicher. Also es ist schon was da dran, dass eine Welt hier plötzlich gar nicht merkt, dass sie am Rande des Abgrunds steht. Und es ist eine sehr moderne Welt. Es ist eine Welt, wie wir sie heute auch kennen. Also meine Großmutter ist 1885 geboren. Die kannte kein Flugzeug, kein Auto, keine elektrische Straßenbahn, keine Schreibmaschine und das alles. Aber 1913, 14 gab es das alles. Da lebte sie in einer sehr, sehr modernen Welt. Und es ist ja nicht so, dass es keine Kriege gegeben hätte. Es gab Kriege auf dem Balkan. In Libyen waren die ersten Angriffe mit Flugzeugen gewesen. Also das war schon so, dass es überall drumherum kleine Kriege gab. Aber denken Sie mal an heute, es ist heute ähnlich. Wir haben Terrorgruppen im Irak, wir haben einen Krieg in Syrien, wir haben in den Maghreb-Staaten immer wieder Unruhen, wir haben die Krim-Krise. Also das ist doch alles auch sehr, sehr ähnlich. Also ich will ja nicht den Teufel
World
an die
War
Wand machen.
Third, also den Dritten Weltkrieg an die Wand malen.
Möchte weil ich es nicht, gibt, nein, überhaupt es nicht, aber ja man sieht, wie labil unsere Welt ist und wie labil der Frieden ist, das möchte ich damit sagen. Und ich glaube, dass wir heute ein Problem haben, dass wir eine Politikergeneration haben, die keine aktive Erinnerung mehr an den Krieg haben.
Ist die dann besonders gefährdet oder warum erwähnen Sie das?
Ja, man sieht eben vor 100 Jahren, dass man sich gar nicht vorstellen kann, also zumindest in weiten Kreisen des Bürgertums, dass diese Welt vielleicht aus den Fugen gehen könnte. Es gibt natürlich andere Leute, die spüren das sehr wohl. Es ist sogar so, dass die Militärs selber ahnen, wenn es zu einem Krieg kommt, dann wird das ein langer, langer, alles verschlingender Krieg werden. Also sogar Moltke der Jüngere sieht das ja selber. Ja, der Plan, den man damals hat, ist mit dem Stiefenplan am Tag M plus 40 die Franzosen vernichtend in einem großen Cannae, also nach dem Vorbild von Hannibal gegen die Römer, die vernichtend geschlagen zu haben. Aber man weiß ganz genau, wenn man das nicht schafft, dann ist das Desaster da und dann wird es ein moderner Massenkrieg werden. Es ist ja auch ganz erstaunlich zu sehen, wie wenig das preußische Militär eigentlich auf die modernen Waffensysteme vorbereitet waren. Die gingen da wirklich noch in großen Marschkolonnen. Wenn man sieht, was in Lüttich passierte damals, kurz nach Kriegsbeginn, da marschieren die wirklich in großen Formationen auf diese Forts und werden von Maschinengewehren niedergemäht. Das ist ein absolutes Desaster. Und die meisten Toten gemessen an der Zahl der eingesetzten Soldaten gibt es beim Bewegungskrieg 14.
Ich muss nochmal auf heute zurückkommen. Das heißt, verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, wir sind genauso sorglos und die Krim-Krise oder Syrien oder ISIS, die ISIS-Krieger oder whatever, kann uns in das gleiche Desaster stürzen und wir reagieren nicht richtig?
Also ich will keine Kassandra sein, kein Prophet, aber das ist ja das Interessante eben, Geschichte heißt, dass man nie weiß, was morgen ist. Wir wissen noch nicht mal, was vor 100 Jahren war, denn Sie können sich heute an den Stammtisch setzen und über den Schliefenplan sich die Nase blutig holen, weil dann immer noch Leute sehen, ja hätte, ne? Da kann ich immer nur sagen, ja hätte, Fahrradkette. Also es gibt ja noch nicht mal über die Geschichte eine einhellige Meinung und es gibt auch keine, wir wissen ja nicht, was im Moment gerade passiert, das wissen wir in 100 Jahren noch nicht genau und wir wissen gar nicht, was morgen ist und übermorgen, also was ich eben, wo ich die Parallelität sehe, ist eine gewisse Sorglosigkeit, mit der Kriegsgefahr umzugehen und mit der Möglichkeit. Also ist ja interessant, dass in dem Moment, wo der Kalte Krieg zu Ende war mit dem Mauerfall, waren plötzlich wieder Kriege ja auch überhaupt denkbar und möglich. Denn wir haben ja alle den Balkankrieg, also der 90er Jahre, vollkommen verdrängt und der war 2 Flugstunden von hier.
Eddie Elend. Tatsächlich, Eddie Elend, so hieß das allererste Kabarettprogramm von unserem Gast heute in der Sendung Menschen, Achim Kohnejung. Achim Kohnejung, wie muss ich mir Eddie Elend auf der Bühne vorstellen?
Naja, erstmal der Name ist entstanden tatsächlich, weil das war ein Mensch, der neben meiner Großmutter beerdigt war. Der hieß Eduard Elend. Eduard, ja. Und jetzt hatten wir ja damals die Zeit, wo Lindenberg irgendwie gerade seine große Hochzeit hatte. Und da hat er eben diese ganzen Namen. Und so ist dieser Name dann aus dieser Erinnerung entstanden, dann eben Eddie Elend. Und ich habe ja damals in Hamburg gelebt. Und das war dann
aber
sehr,
das war in Wien, oder?
Ja, da habe ich es angefangen. Stimmt, so, ja. Sie wissen ja besser Bescheid als ich. In Wien habe ich das angefangen, das Programm 82, glaube ich. Ja. Dann bin ich aber nach Hamburg gezogen.
Genau.
Genau. Und da habe ich dann eigentlich durchgestartet. In Wien war ich übrigens bei einem Strassberg-Lehrer.
Ich will wissen, was Eddie Elend auf der Bühne gemacht hat.
Weiß ich nicht mehr. Es ist zu lange her. Totalen Quatsch irgendwie. Nee, schöne Songs, alle möglichen Sketche. Es war eine Mischung zwischen Kabarett und Comedy, würde man heute sagen. Damals gab es noch keine Comedy in Deutschland.
Ne? Sie haben eben gesagt, es ist aus dem Jazz entstanden. Also erst war die Musik und dann haben Sie die Musik betextet.
Ja, ich habe dann deutsche Texte draufgeschrieben und ich weiß nicht, eins fällt mir da glaube ich ein. Es ging so, ich höre Radio und dann waren alle möglichen Katastrophen und dann habe ich dann immer irgendwie erzählt, dass ich wie teilnahmslos mich die Schrecknisse der Welt zu Hause lassen, während ich also mein Abendbrot esse, das Radio läuft und mir das Elend der Welt ins ein Song, an den ich mich erinnere oder eben auch andere Sachen, aber das ist wirklich mein, kann man das mal kurz nachrechnen, wie viele Jahre ist das her, 35 oder was? Oder?
So 82?
Ja.
So lange ist es jetzt noch gar nicht. Hamburg, das war Ihre Kabarettzeit. Hamburg, das hieß Abbruchreife Fabrikhallen, heruntergekommene Lofts. Das waren so Ihre Auftrittsorte und mit ganz großen Leuten.
Ja, unter anderem mit Corny Littmann, Familie Schmidt, Ernie Reinhardt, besser bekannt als Lilo Wanders. Mit denen habe ich eine Zeit lang gespielt. Da habe ich aber auch Horst Schroth kennengelernt, Michael Batz. Und wir haben damals ein Programm anlässlich der Volkszählung gemacht. Das war, glaube ich, dann 83 und da hatten wir zum ersten Mal plötzlich die Erfahrung, dass wenn man so ein Thema bearbeitet, das war die John Boycotts Volkszählungsrevue, da kamen plötzlich hunderte von Menschen. Also wir haben dann plötzlich vor 300, 400, 500, 800 Leuten gespielt. Heute ist das gang und gäbe bei irgendwelchen Fernsehcomedians, aber damals gab es ja gar kein Kabarett im Fernsehen, außer den etablierten. Es gab Dieter Hildebrand im Fernsehen, dann noch vielleicht zwei, drei andere, aber diese ganzen Comedy-Sendungen, es gab ja noch nicht mal, es gab kein Kabelfernsehen damals, also es gab eben nur drei Programme überhaupt, es gab keine Privatsender und das heißt, man spielte normalerweise eben in kleinen Clubs, aber die waren dann eben auch voll, von denen gab es relativ wenig. Als ich meine ersten Auftritte hier in Köln machte, gab es an einem normalen Samstag gerade mal zwei Kabarettveranstaltungen parallel.
Okay. Was war das, was Sie auf die Bühne bringen wollten? Also, dass Eddie Elend sich nicht von dem Elend der Welt beeindrucken lässt, ist das eine. Aber das, also braucht es nicht irgendeine Botschaft? Braucht es nicht irgendwas, was auf die Bühne bringen wollen, wenn man damit wirklich sein Leben macht?
Also das habe ich eher versucht in dem anderen Programm, nämlich in Georges Villa-Bour, wenn ich da den Sprung machen darf. Mal Georges Villa-Bour, und das hat nämlich mit dem Text zu tun, den ich gerade vorgelesen habe, mit Zuckmeier. Zuckmeiers Buch hat mich sehr inspiriert. Georges Villa-Bour ist eine erfundene Künstlerfigur, ein rheinischer Dadaist, der dann später in die Emigration musste, der dann mit den amerikanischen Truppen zurückkommt. Und das war ja auch ein relativ frühes Programm, das ich gemacht habe. Und da habe ich schon die Geschichte und mein Interesse für Geschichte verbunden mit einer Satire auf Künstlerbiografien, auf Künstlerschicksale und habe letztendlich diese ganzen Sachen, die er geschrieben hat und auch die ganzen Bilder, die er angeblich gemalt hat, das habe ich alles quasi parodiert und nachgemacht.
Aber warum ging es? Was wollten Sie erzählen? Was ist der Plot?
Der Plot von der Geschichte war eben auch der Umgang mit Künstlerbiografien, wie sie auch dann irgendwie, erst war ja angelegt wie ein Dokumentarfilm. Im Prinzip kann man auch sagen, ein bisschen eine frühe Kritik an Guido Knopp.
Okay, vor seiner Zeit.
Ja, also, da hat er aber auch schon die ersten Sachen angestellt.
Sie haben ganz viele Sachen gemacht. Zum Beispiel beim Reichspolterabend mit Matthias Belt, Arnulf Rating und Heinrich Pachel waren Sie mit dabei. Und dann aber irgendwann gesagt, Kabarett ist ja schön und gut, aber kann nicht alles, was ich will?
Einmal das, und es ist aber tatsächlich so, was Sie jetzt auch gefragt haben, die berühmte Frage, was wollen Sie damit bewirken? Na klar, die Welt verändern. Und dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, das kann ich aber nicht mehr mit Kabarett. Und Kabarett hat für mich irgendwann nicht mehr so die Bedeutung gehabt, weil es so beliebig wurde. Also in meinen Augen, es ist meine persönliche Einstellung. Ich möchte da keinem Kollegen zu nahe treten. Aber es ging dann irgendwann bei vielen Kollegen eher um die Eigentumswohnung als um irgendwie Inhalte. Das war ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte was anders machen. Und dann kam diese Idee zur Stiftung. Heute mache ich wieder Kabarett.
Okay.
Aber hauptsächlich in der Eifel mit meinem Freund Hubert vom Fan.
Genau. Und Sie sind auch in die Eifel gezogen. Und was Sie da machen, das erzählen wir aber gleich. You Enter Germany. Das ist ein Dokumentarfilm, glaube ich, kann man so sagen, die unser Gast heute Achim Kohnejung, der auch Musiker und Kabarettist ist, aber eben auch Filmemacher gemacht hat. Darin gibt es historische Aufnahmen von der US Army über die Schlacht im Hürtgenwald. Ich sag jetzt mal so ganz grob November 44 bis Februar 45. Ernest Hemingway, der berühmte amerikanische Schriftsteller, war mit dabei im Hürtgen Forest, wie die Amerikaner sagen. Und er war bis dahin ziemlich begeistert vom Krieg. Das habe ich im Fragebogen schon mal gefragt. Der hat diese grausamen Schlachten erlebt, die in den USA, so scheint mir, bekannter sind als bei uns. Ich habe in diese Doku reingeguckt und was ich da so gesehen habe, dann war das denen allen total geläufig am anderen Ende der Welt, was da in der Eifel passiert ist. Wie kann das sein?
Ja, es ist tatsächlich so, dass Orte wie Schmidt oder Wozenack, also Fossenack, in Amerika bekannter sind als in Deutschland. Der Name Hurricane Forest steht auf dem großen World War II Memorial in Washington. Also es nimmt einen ganz wichtigen Platz ein. Man sieht das in Amerika ganz klar, dass der Hürtgenwald, die Schlacht im Hürtgenwald ist die Vorstufe zur Ardennenoffensive. Ohne die hätte es die nicht gegeben. Die Amerikaner haben dort hohe Verluste gehabt. Ganz kurz angemerkt, diese Zahl mit 68.000 Toten, die muss man einfach revidieren. Es hat vermutlich insgesamt etwa 14.000 Tote gegeben während dieser Kämpfe.
Ist schon ein krasser Unterschied.
Ja, das ist ein krasser Unterschied, aber wenn man das Gelände sieht, wie klein das ist, ist das auch sehr viel. Das ist einfach sehr wahnsinnig
Ist auch,
viel.
Ist immer noch,
diese Zahl mit den 68.000 Toten ist einfach entstanden, weil man das Wort Casualties, Verluste, als Tote genommen hat. Aber das kann ja schon gar nicht bei der Zahl der eingesetzten Einheiten sein, dass so viele Tote. Aber das wäre jetzt eine Spezialdiskussion. Das wird auch nochmal irgendwann sicherlich wissenschaftlich aufgearbeitet werden müssen, weil diese Zahl der Toten ist auch ein Politikum. Ich beschäftige mich ja mit dem Umgang mit Toten, weil man sagt, 56.000 tote Amerikaner und in Anführungsstrichen
doppelt so
nur
viel.
12.000 tote Deutsche. Das stimmt eben nicht. Die Verluste waren auf beiden Seiten hoch. Ein mythisches Schlachtfeld. Kampf in Wäldern ist immer etwas ganz besonders Schlimmes, weil sie ja den Gegner erst sehen, wenn sie schon tot sind.
Und das ist ja so ein Gelände mit vielen Tälern. Es ist einfach, ist ja kein planer Wald, sondern es ist ein Gelände mit vielen.
Und man darf nicht vergessen, der Zweite Weltkrieg von der Normandie zum Rhein wird immer auf Distanz.
Aber warum ist er jetzt in Amerika so bekannt?
Ja, weil er gilt als das hat damit zu tun, dass er als Negativbeispiel sehr früh gelehrt wurde in der Militärgeschichte und dass letztendlich seit 10, 15 Jahren es auch eine Diskussion darüber gibt, über den Hurricane Forest, dass es ein taktischer Fehler war, da reinzugehen. Und dass man keine Strategie dafür hatte, wie man in so einem dichten Wald umgehen wollte und dass man die eigentlichen Ziele nicht gesehen hat. Das ist für diese Sendung hier einfach zu viel Information, denke ich mal, das genau zu sagen. Ich sage mal, die Schlacht im Hürtgenwald, es hat ganz, ganz viele Facetten. Das Wichtigste ist, es war Hitlers Schlacht, denn er hatte den Befehl gegeben, keinen Meter preiszugeben. Denn Hitler wollte im Westen eine letzte Offensive machen, um den Krieg nochmal zu drehen. Und deswegen hatte er befohlen, den Hürtgenwald auf alle Fälle und koste es, was es wolle, zu halten. Und die Amerikaner haben einen großen Fehler gemacht bei ihrer Kriegsführung von der Normandie an, dass sie immer mit der Logik des deutschen Generalstabs und der deutschen Generäle gerechnet haben und nicht mit dem Madman Hitler, der seinen eigenen Krieg geführt hat, der immer gegen die Regeln gespielt hat, als Psychopath. Und da können sie einfach als demokratische Nation schwer drauf eingehen.
Sie sind in die Eifel gezogen, da ist dann dieses Thema auf Sie zugekommen und Sie haben ganz viele Projekte angestoßen, dass die Menschen mehr über diese Schlacht im Hürtgenwald und den Krieg dort wissen. Was wussten denn die Menschen in der Eifel, als sie da hingekommen sind? Also es ist ja immer auch erstmal die Menschen, die da wohnen. Was wussten die denn? Was haben die ihnen denn erzählt?
Ja, die Menschen, die da wohnen, wenn ich da ankomme, die sagen immer zu mir als erstes, wenn ich darüber erzähle, sie sind aber nicht von hier. Ne? Und wenn ich dann über den Zweiten Weltkrieg erzähle, sagen die, sie wären aber nicht dabei. Und dann sage ich, nein, und deswegen erzähle ich auch nichts über die Römerzeit, weil da wäre ich auch nicht dabei. Also das ist ein bisschen problematisch. Die Menschen, die dort leben, die betrachten oft diese Geschichte so als ihren Privatbesitz, die da stattgefunden hat. Und das ist natürlich irgendwie, so kann man nicht mit Geschichte umgehen. Da haben sich über die Jahrzehnte sehr viele Mythen festgesetzt. Das kann man gut beobachten, wenn man die alten Ausgaben des Eifelblättchens dann liest, also der verschiedenen Heimatjahrbücher. Und auf der einen Seite ist natürlich so eine Arbeit auch wichtig, weil sie viele kleine Details festhält. Es ist aber vollkommen unverständlich, warum sich die deutsche Geschichtswissenschaft mit diesem Thema erst sehr, sehr spät beschäftigt hat. Also Historiker wie Christoph Rass und andere. Aber sie finden bis heute, deswegen wird der Hürkenwald auch so wenig erzählt, kein Standardwerk, kein wissenschaftliches Standardwerk, auf das sich irgendein Historiker berufen kann.
Was wollen Sie, dass die Menschen über diese Schlacht wissen?
Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass man nicht in die Normandie fahren muss oder woanders hin, um sich mit dem Schrecken des Krieges auseinanderzusetzen, sondern dass man das vor der Haustür machen kann. Dieser Krieg hat hier stattgefunden und er ist eben auch ein Teil der Geschichte und man muss damit verantwortungsvoll umgehen und man darf das nicht den Militaria-Freaks überlassen und nicht einer Begeisterung für den Krieg überlassen und da sind auch keine Heldentaten geschehen, sondern diese Schlacht hat den Krieg für unsere Region vor allen Dingen nochmal verlängert. Man darf nicht vergessen, die größten Bombenangriffe auf Köln sind nach dem Steckenbleiben im Hürkenwald haben die stattgefunden. Auch die Zerstörung von Düren, Jülich, am 16. November, das sind alles Folgen dieses Steckenbleibens. Und mir ist immer gesagt worden, als ich dorthin gekommen bin, ja, aber die deutschen Soldaten hätten ja nur die Heimat verteidigt, die hätten ihre Pflicht gemacht. Und ich sage, nein, sie haben ein verbrecherisches Regime verteidigt. Ob sie das wollten oder nicht, ich habe Respekt vor jedem deutschen Soldaten, der nicht den Mut hatte zu desertieren. Das ist, steht außer Frage, weil darauf stand der Tod. Und es gab ja auch den Sippenhaftbefehl. Also das Nazi-Regime hat schon dafür gesorgt, dass die Soldaten hier bei der Stange bleiben. Auch das spielt hier eine Rolle. Aber trotzdem muss man sich nachher der bitteren Realität stellen. Wir haben dazu beigetragen, dass das Nazi-Regime, dass die Lebensdauer verlängert wurde. Und eigentlich war es nur Hitler, der hier seine klägliche Existenz verteidigen wollte. Und der bereit war, mit allem in den Untergang zu gehen.
Sie wollen, dass die Menschen das wissen. Dass sie das wollen, hängt mit der Stiftung zusammen, die ihr Vater gegründet hat. Die Kone-Jung-Stiftung Kultur. Und von der erzählen wir nach den Nachrichten. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Achim Kone-Jung. Zu den vielen Dingen, die sie machen, gehört auch der Vorstandsvorsitz der Kone-Jung-Stiftung Kultur. Diese Stiftung, glaube ich, kann man nur verstehen, wenn man ihren Vater kennt, Horst Kone-Jung. Von dem haben Sie ja schon ganz viele Sachen erzählt. Er war unter anderem, ich sage das mal mit meinen Worten, ein glühender Anhänger der europäischen Idee. Das hatte mit seinem Beruf als Kaufmann zu tun und mit seiner Position in der Montanunion. Das ist ja der Vorläufer der Europäischen Union gewesen. Aber wenn es nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit gegangen wäre, so der Kaufmann, der eben nach dem Krieg schnell Kontakte nach Belgien zum Beispiel knüpft, dann hätte er wohl kaum eine Kulturstiftung gegründet. Worum ging es Ihrem Vater?
Ja, ich glaube, dass mein Vater sehr früh gemerkt hat, wie das ist, zum Beispiel in Belgien, wie der Blick von Belgien auf Deutschland ist. Le Petit Belge. Also das hat er sehr gut verstanden. Sein Partner, mit dem er später zusammengearbeitet hat, das war ein Mann aus der Familie Ernst. Wir sitzen ja hier gegenüber von dem Hotel. Ja. Und er war Eupener, also aus der ehemaligen Landkreise Eupen und Malmedy. Und mein Vater hat auch mir als Kind immer sehr früh klar gemacht, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen als aus der des Deutschen. Und ich glaube, deswegen bin ich auch auf die Arbeit gekommen. Und ihm war das sehr wichtig. Also er hat natürlich immer westeuropäisch gedacht. Damals gab es noch die Mauer, da war ja der Osten ja gar nicht erreichbar. Das war ja ewig weit weg. Für ihn war Europa sicherlich Italien, Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten. Vor allen Dingen aber hier die Region Frankreich und Benelux, das waren für ihn ganz wichtige Länder. Und so habe ich da auch meine Jugend verbracht. Und er wollte mit der Stiftung eben erreichen, dass wir Projekte machen, die grenzübergreifend sind, die nicht an der Grenze aufhören. Wir haben ja hier in der Region die Euregio. Und das ist in vielen Dingen leider in meinen Augen immer noch ein papierendes Konstrukt, da geht es um Fördergelder, aber wirklich, dass Sachen grenzübergreifend stattfinden, das ist doch eher, sage ich mal, selten, auch im kulturellen Bereich. Ich war neulich in Büttgenbach und in Büllingen, also ich spiele ja mit dem Hubert von Fenn ja auch im deutschsprachigen Belgien und da habe ich auch die Voraufführung von meinem Film gemacht, also das Buch, das Rheinland und der Erste Weltkrieg, das wird jetzt gerade verfilmt und da habe ich eine Voraufführung gemacht und da kamen ganz viele Leute, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet und ich habe trotzdem gemerkt, ich bin hier in einem ganz anderen Land, die Leute reden alle Deutsch, aber ich bin eben in Belgien, das hat man zu Deutschland gehört und die reden auch ein Deutsch, wie man es bei uns gar nicht mehr so kennt, das ist vielleicht ein bisschen so stehen geblieben in der damaligen Zeit und das ist ja gerade alles hier vor der Haustür, keine paar ja, Kilometer
Eupen weit ist weg. Eine Stunde von Köln.
Mir sind es eben, ja. Kann da hingucken.
Das heißt, es geht um Projekte, um Kultur, um das, was die Menschen verbindet und das eben nicht nur in einem Land. Nun ist es Deutsch, ist natürlich dann einfach, ne, in der Euregio werden alle möglichen Sprachen gesprochen, in der Wallonie Französisch, ja. In Belgien und in den Niederlanden eben Flämisch. Ja. Von daher ist es ja nicht so leicht, sich da zu verständigen oder alle müssen Englisch reden oder so.
Ja, also ich habe festgestellt, auch bei den Tagungen ist es eigentlich immer kein Problem. Man kann sich eigentlich immer gut verständigen. Mhm. Also ich will eben auch sagen, wir verleihen ja auch den Horst-Konjung-Preis jährlich. Mhm. Und wir haben jetzt dieses Mal auch wieder einen Preisträger aus Belgien. Mhm. Und wir hatten auch schon einen Preisträger aus Belgien. Also auch da achten wir darauf, dass das irgendwie diesseits und jenseits der Grenze stattfindet. Wir machen sehr viel zum Thema, ja, gewalttätige Konflikte im 20. Jahrhundert. Wir machen aber auch Literatur. Es gibt einen wunderbaren Schriftsteller, Heinz Küpper, der ist vor einigen Jahren gestorben. Ja, das muss ich auch hier wieder sagen. Also sein bekanntester Roman, Simplicius 45, erzählt die Geschichte eines Jugendlichen im Dritten Reich. Der ist damals in 9 Sprachen übersetzt worden. Und das Irre an dem Roman ist, dass es der erste Schriftsteller war, der sagte, ich war ein Kind und ich war Nazi. Damit geht der Romanlosen, das war 63, muss man sich vorstellen. Also ganz, ganz früh. Er war auch mit Heinrich Böll befreundet und er hat dann irgendwie, ja, ist in der Versenkung leider versunken durch persönliche Probleme, sicherlich für 20 Jahre, hat dann wieder angefangen zu schreiben und hat insgesamt 30 wirklich hervorragende Romane geschrieben. Wir haben die Rechte erworben von den Erben, um eine Gesamtausgabe zu machen. Wir sind dabei, wir haben bislang 4 oder 5 Bücher herausgegeben, werden es weitermachen. Und das ist also eben auch ein Aspekt, also nicht immer nur Geschichte, sondern eben auch
Literatur. Sich
mit einem Schriftsteller, einem Eifeler Schriftsteller in diesem Fall, der auch die ersten Eifel-Krimis geschrieben hat, der Heinz Küpper, sich auseinanderzusetzen.
Nicht Jacques Berndorf.
Nein, den ich auch sehr gut kenne. Und aber es gab schon vor Jacques Berndorf, also vor Michael Preuter, gab es schon einen Schriftsteller, das war der Heinz Küpper, Wohin mit dem Kopf, Hermann Rohr und andere, der Eifel-Krimis geschrieben hat.
Was ist denn Ihr Kriterium? Also ich habe ja schon erzählt, Jürgen Becker und Martin Stankowski haben diesen Horst-Konjung-Preis auch mal bekommen. Was ist Ihr Kriterium, wenn Sie sich zusammensetzen und sagen, wir suchen einen neuen Preisträger?
Ja, wir treffen uns dann mit den ehemaligen Preisträgern, mit einem Beirat, mit unserem Beirat. Also dann gibt es noch einen lockeren wissenschaftlichen Beirat, der aus Historikern besteht, die uns beraten. Und wir versuchen eigentlich immer einen Konsens herzustellen. Der ist ganz einfach. Es ist eine Person oder eine Institution oder beides, die sich mit der Geschichte des Rheinlands und den Grenzregionen auseinandersetzt und so in der Form, wie wir das machen. Ich kann das mal kurz sagen, es war da zum Beispiel die Frau Dr. Carola Finks, also die stellvertretende Leiterin des NS-Docs, weil die damals hier zum Kriegsende vor 10 Jahren sehr viel gemacht haben. Das ist aber auch Eifelfilm, also Dietrich und Katharina Schubert, zwei wunderbare Filmemacher, die in Kronenburg in der Eifel leben und ganz tolle Dokumentarfilme gemacht haben. Das ist aber auch der Geschichtsverein Euskirchen, weil ich bin ja nicht gegen Regionale oder habe ja nichts gegen Heimatforscher, sondern da ging es mir gerade darum zu sagen, schaut euch mal an, der Geschichtsverein Euskirchen, der ist beispielhaft, die gehen hier wirklich mit einem großen wissenschaftlichen Ansatz an die Sachen ran und die gehen sehr verantwortungsvoll mit dem Thema Geschichte um. Also das ist so die Palette und sie wird immer weiter und der aktuelle Preisträger ist der Leiter der Abteilung Grenzgeschichte der Autonomen Hochschule der deutschsprachigen Gemeinschaft im Königreich Belgien.
Okay.
Dr. Herbert Ruhland.
Zu Beginn dieser Sendung habe ich gesagt, na, das ist ein kleines Wagnis, Achim Konjung in 2 Stunden pressen zu wollen. Wir haben natürlich, das haben Sie jetzt gerade angemerkt und das weiß ich natürlich auch, wir haben natürlich ganz viele Dinge von Ihnen nicht erzählt. Vielleicht sagen Sie ein Beispiel zu all den vielen Aktivitäten, die Sie auch noch machen. Was ist ein rollendes Hörspiel?
Ja, mache ich jetzt mit der Thomas-Morus-Akademie. Wir fahren zum Beispiel in die Champagne und da geht es eben nicht darum, nur sich mit dem Krieg auseinanderzusetzen. Also auf keinen Fall jetzt irgendwie militärhistorisch, sondern in dem Fall geht es darum, wir erleben Künstler. Also Schriftsteller, Maler, als Soldaten den Krieg. Also es gibt ja sowohl Künstler, die eingezogen werden, also wie August Macke, der ist kein Kriegsfreiwilliger, wie immer gesagt wird, sondern der war einjähriger Freiwilliger, weil er zu dem Zeitpunkt, wo der Krieg beginnt, ist er schon Offiziersanwärter. Das heißt, er ist ja sogar an dem Tag stellvertretender Kompanieführer und führt diese Kompanie in den Angriff. Macke ist einer der ersten prominenten Kriegstoten, September 14. Wir werden das Massengrab besuchen, wo er beigesetzt ist. Und das ist auch ein sehr interessantes Thema, überhaupt, wie man dort mit den Toten umgegangen ist auf den Schlachtfeldern der Champagne. So andere sind normale Soldaten und kommen über die Traumatisierung des Krieges überhaupt dazu, das nachher zu verarbeiten. Denken wir an viele Schriftsteller, wie Remarque. Oder denken wir auch dann, also Dix hat schon eine Ausbildung.
Ja, auch Zuckmeier, ne?
Ja, ja. Zuckmeier letztendlich auch, das sind ja, die sind ja alle mit 18, also die haben vielleicht natürlich schon vorher für sich ins Poesiealbum irgendwie was eingetragen. Aber auch die Maler wie Dix, der natürlich mit den Radierungen der Krieg da, das ist ein fundamentales Werk, das sich mit den Gräueln des Krieges auseinandersetzt. Ich habe da jetzt für die Fahrt zum Beispiel ein Bild ausgesucht, über das wir reden werden. Die Irrsinnige von Saint-Marie-Appuy. Saint-Marie-Appuy ist ein kleines Ort, auch wie alle anderen, heute rekonstruiert. Also das sieht dann ganz komisch aus, weil das ist gar nicht der Stil der Landschaft. Sie sind ja mit amerikanischen Spendengeldern aufgebaut worden. Warum? Weil die Deutschen nicht gezahlt haben. Ja, muss ich jetzt mal aus der belgischen Perspektive sagen. Es gibt ja immer in Deutschland auch diese Riesenaufregung über die Reparationsleistung des Versailler Vertrags. De facto ist nur von 25 bis 28 sind drei Raten gezahlt worden. 1929 kam ja die Weltwirtschaftskrise und dann gab es ein Moratorium. Und Deutschland ist 1955 beim Londoner Schuldenabkommen freigestellt worden von den Forderungen des Versailler Vertrags. Also da ist eigentlich, das wird eben auch ein Thema sein. Also das heißt, so eine Fahrt, wie wir sie jetzt machen, wir machen das ja auch zum Thema Augusterlebnis, also vom Rhein an die Maas nach Lüttich. Ich mache das aber auch zum Thema Hürtgenwald immer noch mit den Volkshochschulen, VHS Köln, VHS Bonn. Das ist ein Tag mit mir und der Geschichte. Und ich habe dazu Tondokumente, Filmdokumente, aber auch Zeugnisse von Malern, von Schriftstellern. Im Hürtgenwald habe ich immer oft Texte dann von Hemingway dabei gehabt oder von Heinrich Böll, der da ja später ein Ferienhaus hatte im Hürtgenwald und das auch thematisiert hatte. Einer seiner Essays hieß You Enter Germany, daher auch der Titel des Films. Ja, und da verbinde ich meine Arbeit als Bühnenkünstler mit der des Historikers.
Sie sind 57 Jahre alt. Sie haben erzählt, dass Sie in den letzten 7 Jahren, glaube ich, 8 sehr enge Menschen begraben mussten. Das heißt, Ihnen ist klar, dass die Zeit, die Ihnen noch bleibt, um zu arbeiten, begrenzt ist. Und immer wenn man diese Begrenzung merkt, dann konzentriert man sich eigentlich immer auf das Wesentliche. Was ist das Wesentliche, was Sie noch in die Welt bringen wollen?
Ja, wirklich das Verständnis zu entwickeln für die Grausamkeit des Krieges und vielleicht ein ganz, was jetzt... das klingt jetzt vielleicht ein bisschen skurril, zu akzeptieren, dass das ein Teil der menschlichen Kultur ist.
Der Krieg.
Ja, ist er. Und umso mehr muss man sich anstrengen, um ihn zu verhindern. Mhm. Ja? Aber es ist nicht ein Unwetter, es ist kein Vulkanausbruch. Wie man sagt ja immer gerne, der Krieg brach aus. Mhm. Der Krieg ist kein Naturereignis, sondern er hat etwas mit der menschlichen, und er hat ganz viel mit der menschlichen Geschichte zu tun. Es gibt... glaube ich, kein Jahr, wo nicht irgendein Krieg auf der Welt war. Und es gibt permanent Krieg. Und wir erleben auch momentan Krieg. Wir haben eine Bundeswehr, die ja in Kriegseinsätzen ist. Das wird oft auch verdrängt. Wir haben auch hier viele traumatisierte Soldaten. Das Wort Traumatisierung, da möchte ich nochmal vielleicht drauf eingehen, ganz kurz. Weil wir haben ja nun durch den Ersten und durch den Zweiten Weltkrieg ein ganzes traumatisiertes Volk. Damals gab es kein Bewusstsein dafür. Wenn heute ein Unglück ist, ein großes Zugunglück, dann werden auch die Helfer nachher therapiert, weil sie posttraumatische Belastungsstörungen haben. Und das, da gab es nachher...
Ja, natürlich nicht. Aber in jedem, im Jugoslawienkrieg, überall sind Zentren für die Kinder und für die anderen traumatisierten Menschen entstanden. Natürlich, das gab es hier nicht. Also, Wenn ich Sie recht verstehe, dann wollen Sie mit vom rollenden Hörspiel angefangen über Ihre Bücher, Ihre Filme, Ihre Stiftung und alles, was Sie sonst noch machen, Ihr Eifelkabarett zum Beispiel, wollen Sie den Krieg verhindern?
Ja, mit dem Eifelkabarett möchte ich
natürlich... Vielleicht kann man das damit auch machen.
Nee, da möchte ich den Krieg zwischen den Dörfern. Sie wissen ja, irgendwie in der Eifel auf dem Land ist es so, das nächste Dorf, das sind immer die schlimmsten.
Das ist ganz furchtbar.
Sie wissen ja, dass die Grenzen zwischen zwei Landkreisen auf dem Land größer sind als die Grenze zwischen zwei Planeten.
Ich weiß das. Ich bin in der Eifel groß geworden. Okay. Und bei uns gab es Birken im Mai und im Derisweiler gab es Tannen. Was glauben Sie, wie furchtbar das war, dass es da Tannen gibt? Ich weiß das. Das erzählen Sie mir nicht. Auch da geht es um Kriegverhinderung. Ja. Was ich sagen wollte ist, ich danke Ihnen, dass Sie heute hier waren.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
Na, sehr gerne. Und ich hoffe, dass was deutlich geworden ist von dem, was Sie antreibt, umtreibt und an die Schauplätze Ihrer Familie und unserer ganzen deutschen großen Familie bringt. Und allen, die zugehört haben, wünsche ich, dass davon was hängen bleibt und dass wir das einfach alle zusammen machen. Immer unser Bestes, damit kein Krieg wieder ausbricht. Achim Kohnejung, alles Gute.
Ja, wünsche ich auch.
Und Ihnen auch am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.